die Presse.
Sie hören, was wichtig ist. Mein Name ist Anna Wallner und ich bin eine der Gastgeberinnen in unseren Podcasts. Müsste man ein einziges Land bestimmen, das nach der Europawahl vom vergangenen Sonntag besonders spannend ist, dann wäre das zweifelsohne Frankreich. Es ist wichtig für Europa, es ist die einzige Atommacht der EU und nach dem Brexit die stärkste Militärmacht Europas. Und es wählt wieder. Präsident Emmanuel Macron will es nämlich wissen. Er hat am Sonntag nach der Niederlage seiner eigenen Partei Renaissance und wegen des großen Erfolgs von Marine Le Pens Rassemblement National das Parlament aufgelöst und Neuwahlen ausgerufen. Darüber spreche ich heute mit Universitätsprofessor Thomas Angerer. Er ist Historiker an der Uni Wien, Experte für zeitgenössische Politik mit Schwerpunkt Frankreich, wo er große Teile seines Lebens gelebt hat und auch studiert hat. Er verrät mir gleich, warum Macron so eine Hassfigur geworden ist, warum er aber dennoch davor warnt, jetzt schon 3 Wochen vor der Wahl das Endergebnis vorauszusagen. Thomas Angerer, Frankreich ist seit dem EU-Wahlabend bewegt, würde ich jetzt mal sehr vorsichtig sagen. Manche Experten sehen das Land vor einem Wendepunkt in der Geschichte. Wie würden Sie denn das bezeichnen?
Es ist sicher eine Krisensituation, in der der Staatspräsident den Versuch gemacht hat, die Entwicklungen zu beschleunigen und dadurch zu klären, ob das einen Wendepunkt bringt, oder im Gegenteil eine Verstärkung, Verschärfung der schon bestehenden Situation, die einer Unregierbarkeit nahe kommt. Das wird sich erst nach dem zweiten Wahldurchgang zeigen.
Am 7. Juli nämlich, genau. Jetzt bevor wir über diese Neuwahl sprechen, wie interpretieren Sie denn das Ergebnis der EU-Wahl und diesen ersten Platz für Marine Le Pens Rassemblement National?
Es unterstreicht die immer breitere Verankerung des Rassemblement National, geografisch, sozial und damit den Erfolg eines Kurses, der als Entteufelung, Normalisierung bezeichnet worden ist, mit einer gewissen Mäßigung des Diskurses einhergeht, ohne dass sich die Radikalität der Kader und ihrer Überzeugungen wirklich geändert hätte. Und ist insofern alarmierend und ein doch sehr beunruhigendes Ergebnis. Die Liste der Regierungsmehrheit hat sehr schwach abgeschnitten. Das ist also eine Ohrfeige für die Regierungsmehrheit. Man kann sich daher wirklich fragen, wie die bestehende Regierung hätte weiter regieren können unter diesen Vorzeichen. Und die Rechte, die Gemäßigte, hat sich einigermaßen gehalten, aber auf einem sehr niedrigen Niveau. Und die Linke, das gehört zum Interessantesten dieses Ergebnisses, hat sich in den Stärkeverhältnissen neu gemischt. Die sogenannte Regierungslinke, die aus den Teilen der alten Sozialdemokratie hervorgeht, ist wesentlich besser jetzt im Ergebnis mit einem neuen Listenführer, auch Raphael Glücksmann, als die France Insoumise, die Linke der Linken.
Sie haben gesagt, es stellt sich die Frage, wie die Regierung überhaupt noch weiter regieren hätte können. Jetzt wäre das genau meine nächste Frage gewesen. Warum hat Macron am Sonntagabend diese Neuwahlen ausgerufen? Es gab ja dann auch recht viel Witze, also am Montag in der Früh vor allem, dass Beobachter gesagt haben, er hat diese impulsive Entscheidung am Sonntagabend möglicherweise dann schon am Montagmorgen beim Aufstehen wieder bereut. Aber so wie Sie das jetzt sagen, wie hätte er denn weiter regieren sollen, klingt das ein bisschen so, als ob es da eigentlich keine Alternative zu diesem Neuwahlausrufen gegeben hat. Habe ich das richtig interpretiert?
Naja, es gibt schon immer Alternativen, aber es war eine Flucht nach vorn in einer Situation, die sehr brenzlig geworden ist. Eine Regierungsmehrheit, die so geschwächt aus Wahlen hervorgeht, die zwar Europawahlen waren, aber doch immer auch mit dem Blick auf die Situation im Land geführt worden sind und auch die Wahlkampfthemen sehr stark davon geprägt waren, das hätte sich nicht so leicht aussitzen lassen können. Ich meine, François Hollande hat das nach den Europawahlen vor 10 Jahren tun können und dabei auch Erfolg gehabt, nur war der Front National damals auf Platz 6. Jetzt ist er auf Platz 1 und unter diesen Vorzeichen wäre es doch sehr schwierig geworden, wenn in den letzten Monaten schon sich gezeigt hat, dass die Regierungs-, also es gibt ja nur eine relative Mehrheit der Präsidentschaftspartei, die muss sich immer Koalitionen suchen um jeweilige Gesetze und das war immer schwieriger, es sind Kompromisse gemacht worden, aber in Wirklichkeit hat das immer schlechter funktioniert und dem Ansehen aller Beteiligten immer stärker geschadet. Wie hätte im Herbst das Budgetgesetz stand ja an, da durchgehen sollen, ohne neuerlich zu verfassungsmäßig vorgesehenen, aber doch sehr unbeliebten Notmaßnahmen greifen zu müssen. Und in dieser Situation hat Macron versucht, offenbar mit einer Flucht nach vorne die Gegner selbst zu zwingen, sich sehr viel rascher zu positionieren und neu zu ordnen, als ihnen das Recht war. Also wenn Sie an den Wahlabend zurückdenken, das wäre eigentlich ein Abend für Jordan Bardella gewesen. Nicht? Also man hätte sich erwartet, dass jetzt einen Abend lang über ihn diskutiert wird. Es ist keine Stunde nach 20 Uhr vergangen. Da hat Macron die Auflösung der Nationalversammlung angekündigt und seither war nur noch davon die Rede. Es geht also wirklich, und das ist ganz typisch bei Macron, auch darum, das Heft des Handelns immer wieder an sich zu reißen. Und das ist ihm zunächst einmal gelungen.
Ja, zumindest am Sonntagabend, ja. Aber die Frage ist natürlich trotzdem, wieso bin ich so waghalsig, wenn ich gerade sehe, dass das Ergebnis so aussieht, wie es aussieht, dass ich so knapp danach eine Wahl ausrufe. Was macht ihn da so sicher, dass er dabei gut aus, dass seine Partei oder das für ihn richtige Ergebnis dabei herauskommt?
Ich glaube nicht, dass er sicher ist. Nur die Alternative wäre wahrscheinlich nicht rosiger gewesen. Warum hätte das Ergebnis nach 3 weiteren Jahren dieser Art und einer immer stärker diskreditierten Regierung am Ende besser sein soll? Und nach 3 Jahren geht es dann nicht mehr um Parlamentswahlen, sondern auch um Präsidentschaftswahlen. Und das ist der entscheidende Unterschied, nicht? Jetzt ist Präsident Macron noch für 3 Jahre gewählt. Das heißt, im schlimmsten Fall, wenn eine Regierung Bardella zustande kommt, dann hätte sie sehr viel weniger Möglichkeiten als zusammen mit einer Präsidentin Marine Le Pen. Das Rassemblement National hat jetzt nicht mehr 3 Jahre Zeit, sich auf die nächsten Wahlen vorzubereiten, sondern nicht einmal 3 Wochen. Und hat dafür dann 3 Jahre Zeit, sich auf der Regierungsbank zu diskreditieren. Das ist sicher eine sehr gewagte Sache, aber ich glaube, die Risiken sind in beiden Fällen sehr, sehr hoch, in beiden Alternativen. Und es ist ganz typisch für Macron, dass er da nach vorne prescht. Und außerdem, es gibt noch einen zweiten Grund, das ist sein Verständnis der ganzen Situation. Und dieses Verständnis hat er ja in seiner gestrigen Pressekonferenz noch einmal lang und breit erklärt und lässt sich im Wesentlichen damit zusammenfassen, dass die Wählerinnen und Wähler in den Europawahlen ihren Unmut, ihre Wut ausgeben hätten. Und dass jetzt er mit 9 Wahlen, mit Parlamentswahlen, sie dazu bringen möchte, nicht aus ihrer Wut heraus zu wählen, sondern eine Regierungsmehrheit zustande zu bringen. Und es war ganz interessant, wie oft er dabei das Wort Verantwortungsethik, das von Max Weber kommt, verwendet hat. Also, dass man nicht emotional und nur nach seiner Gesinnung, sondern nach den realen Möglichkeiten verantwortlich für die Folgen auch der eigenen Wahl sich verhält in der Wahlzelle. Und diese Lektüre ist halt eigentlich durch keine Untersuchung mehr gedeckt, weil das Rassemblement National längst über eine reine Wutpartei hinaus zu einer fest verankerten bis weit in die Elitenreihen hineinreichenden Kraft geworden ist, die man nicht einfach mehr nur mit Emotionen abtun kann.
Sie haben gesagt, Macron hat es geschafft, dass man Sonntagabend nicht über Jordan Bardella spricht. Ich will Sie trotzdem zu ihm fragen, wie ist denn der, diese Figur einzuschätzen an der Spitze des Rassemblement National? Oder anders gefragt, wieso hat Marine Le Pen ihn ausgewählt?
Naja, wer ist Jordan Bardella? Das ist ein 28-jähriger Parteifunktionär, der in seinem Berufsleben nie anderes gewesen ist als Parteifunktionär und Matura gemacht hat, darüber hinaus keine andere Bildung als ein jahreslanges Coaching in Medienauftritten bekommen zu haben, das ihm Marine Le Pen verschrieben hat. Er kam über einer der notorischen rechtsextremen Freundeskreise von Marine Le Pen in den näheren Umkreis von ihr und ist dann als Talent, als junger, nicht unsympathisch wirkender Mann entdeckt worden. Es hat sich so etwas wie ein bisschen ein Vater-Mutter-Verhältnis da gebildet, genauso wie man von Jean-Marie Le Pen immer als Papi geredet hat. Er ist also jetzt Maman Le Pen für Bardella. Und Bardella hat dann eigentlich wunderbar ergänzen können für sie, was sie gebraucht hat. Einen jungen Nachfolger, der ihr keine Konkurrenz sein kann, der ein junges Gesicht ist, was in der allgemeinen Verjüngungstendenz der Politik ja nicht nur in Frankreich wichtig ist, jünger als der Staatspräsident. Und das ist sozusagen ein dickes Signal auch an die Jungwählerinnen gewesen, in der das Rassemblement National inzwischen ja auch die stärkste Partei geworden ist. Er hat dann seinen Diskurs etwas gemäßigt, sehr chameleonhaft sich immer angepasst den Situationen, hat zuletzt auch versucht, sich von Marine Le Pen etwas abzugrenzen. Aber im Kern ist das ein knallharter, rechtsextremer Kaderfunktionär.
Okay. Gut, jetzt gehen wir nochmal zu Macron zurück. Eines ist klar, er ist seit 2017 Präsident, war anfangs beliebt, ist aber derzeit, würde ich sagen, entzaubert. Wodurch ist das passiert? Warum ist er so unbeliebt? Ich habe jetzt übrigens, entschuldigen Sie, da eine Zusatzfrage noch, gerade vorher noch ein bisschen so geschaut, was internationale Medien schreiben. Da hat Politico gerade einen Artikel mit dem Titel "Ist Macron too toxic to win?" Da ist die These sozusagen, keiner, es will ihn niemand mal mehr so richtig unterstützen. Ja, also sein Image ist angeschlagen.
Sein Image ist mehr als angeschlagen und das schon seit langem. Macron polarisiert und hat sehr früh nicht nur Sympathien, sondern auch ganz starke Antipathien geweckt. Und zwar nicht nur rechts, sondern auch links und inzwischen bis weit in die Mitte hinein. Die Artikel, Nachrichten häufen sich von Abgeordneten seiner eigenen Regierungsmehrheit, die nur eines verhindern wollen, nämlich mit seinem Namen in Verbindung gebracht zu werden, sich gewünscht hätten, er hätte gestern keine Pressekonferenz gehalten, sondern den Wahlkampf ganz dem Regierungschef überlassen. Das ist ein Konglomerat von mehreren Faktoren. Macron verkörpert den höchst gebildeten Angehörigen einer Top-Elite, der auch wirtschaftlich, er war ja Banker, der sehr gut, schön spricht, lange Reden hält und irgendwie so das perfekt formatierte Elitenprodukt des französischen Systems ist. Gegen dieses.
Das zieht offenbar nicht mehr.
Das zieht eben nicht einmal mehr in der eigenen Elite. Er wirkt abgehoben. Das ist ja auch gestern bei der Pressekonferenz wieder deutlich geworden. Es gab einen Moment in der Pressekonferenz, wo er einem Journalisten, nicht persönlich, aber zu der Frage, die er gestellt hat, der These, die Frage impliziert hat, den Vogel gezeigt hat. Also eine Verächtlichkeit, ein zur Schau gestelltes Überlegenheitsgefühl ist ihm immer wieder abzulesen, rutscht ihm heraus in Bemerkungen, die ganz schlecht ankommen, die arrogant wirken. Auch sein Druck immer auf das Tempo, nicht? Das ist auch ganz, ganz typisch. Das ist ein Workaholics, der wenig Schlaf braucht, unglaublich schnell im Hirn ist und glaubt, mit Tempo, sozusagen mit Speed Kills, alle Probleme lösen zu können. Und das kommt immer schlechter an. Er ist wirklich eine Hassfigur geworden, nicht nur im Rassemblement National, sondern gerade auch auf der links außen, wo er den Neoliberalismus, wenn Sie so wollen, in Reinkultur verkörpert, auch diese Mischung aus linker Sicht, sehr toxische Mischung zwischen Neoliberalismus und Sozialdemokratie.
Jetzt können wir natürlich diese Wahlgänge am 30. Juni und am 7. Juli nicht vorwegnehmen. Wir wissen nicht genau, was passiert, auch wenn wir da jetzt die Ausgangslage ein bisschen geschildert haben. Aber noch einmal zurück zur Situation. Was würde passieren, wenn am Ende eine rechte Regierung, eine rechtspopulistische Regierung herauskommt, Macron bis, wie wir wissen, 2027 Präsident bleibt? Was würde denn das bedeuten, zum Beispiel für so konkrete Dinge wie die Ukraine-Politik? Da ist ja interessant, dass ja der Präsident in Frankreich eigentlich die Oberhaupt über Sicherheit und Verteidigung hat. Nur was macht er, wenn dann zum Beispiel die RN, also Rassemblement National, das zuständige Ministerium bekommt? Das wird ja dann ein Patt, oder?
Naja, der Außenminister ist kein Gegengewicht zum Staatspräsidenten in Frankreich, sondern der Außenminister ist eine Exekutive.
Ich habe jetzt eher Verteidigungsminister gemeint.
Entschuldigen Sie. Gilt genauso.
Ja, ja, nicht außen.
Außen- und Verteidigungsminister der Ministerinnen sind beide ausführende Ministerinnen. Die Entscheidungen fallen im Élysée und es ist schwer denkbar, dass dort jemand dann zu sitzen kommt, der nicht in irgendeiner Weise Macron-kompatibel ist. Das sind auch möglicherweise nicht wirklich die Prioritäten des Rassemblement National. Das Rassemblement National würde sich ja dann wohl auch schon zur Schonung der eigenen Angriffsflächen gerne darauf hinausreden wollen, dass das eben die Bereiche sind, für die es dann auch an der Regierung nicht wirklich haftbar gemacht werden kann. Aber natürlich würde es den Staatspräsidenten nach außen hin enorm schwächen, nicht? Ein rechtsextrem regiertes Frankreich, selbst mit einem liberalen Staatspräsidenten, das wäre natürlich ein Schuss ins Knie. Die Alternative 2027, ein rechtsextrem, eine Staatspräsidentin plus rechtsextreme Regierung, wäre nicht viel rausgegangen.
Und ganz konkret zum Beispiel bei sowas wie der Ukraine-Politik. Wir wissen, Macron gilt da als einer der allerengsten oder größten Verteidiger und fast schon Beschützer der Ukraine in Europa. Er prescht auch dort oft vor mit Vorschlägen. Da sind natürlich die Rechte oder vor allem die Rechtsrechte ganz anders. Was würde denn das bedeuten für die Ukraine, wenn da sich die Regierung in ein paar Wochen ändert?
Es würde Macrons Stimme im Europäischen Rat natürlich schwächen, es ist ein Prestigeverlust für den Präsidenten, ihm aber durchaus weiter erlauben, seine politische Linie zu behalten. Das würde nicht leichter werden, aber nicht völlig unmöglich. Mhm. Und im Übrigen möchte ich davor warnen, jetzt sozusagen von vornherein sich nur auf dieses Szenario einzustellen. Mhm. Das ist ein Szenario, das im Raum steht, aber es ist ja nicht auszuschließen, dass doch noch eine andere Regierungsmehrheit zustande kommt. Und das werden wir zwar erst am 7. Juli und in den Tagen danach wissen, aber ein gewisser Elektroschock ist jetzt ausgegangen. Ich meine, die Rechte hat sich gespalten, die Linke hat sich geeint, aber man weiß noch nicht, wie weit. Was wird dann konkret passieren zwischen dem ersten und zweiten Wahldurchgang? Was wird dann im Parlament passieren, wenn es um konkrete Regierungsprogramme geht? Wird nicht dann doch womöglich eine zumindest relative Mehrheit zustande kommen, die dann immerhin auf jüngeren Wahlen beruht als denen vor 2 Jahren, die jetzt am Sonntag relativiert worden sind. Also dieses Szenario ist ja das, auf das die Auflösung der Nationalversammlung hin steuert. Und ich würde das jetzt nicht von vornherein ausschließen, so kompliziert und unberechenbar die Situation zurzeit auch ist. Defaitismus scheint mir keinenfalls angesagt, wenn auch große Sorge und ein großes Verantwortungsproblem Bewusstsein.
Ja, wir beide, Thomas Angerer und ich, haben dann auch noch eine Weile über ein weiteres Großereignis gesprochen, das diesen Sommer in Frankreich stattfinden wird. Genau, das sind die Olympischen Spiele. Ja, und der Experte meint, Frankreich wird dann noch viel stärker in der Auslage stehen und würde sich mit einer rechtsextremen oder rechtsrechten Regierung, so es tatsächlich zu einer solchen kommen sollte, nicht so sonnen können bei diesem Sportgroßereignis, wie vielleicht ursprünglich geplant. Umgekehrt würden die Olympischen Spiele natürlich auch wieder etwas von der politischen Aktualität ablenken. Analysen und Texte zur Frankreich-Wahl, zum Beispiel eine große Bestandsaufnahme von unserem Frankreich-Korrespondenten Rudolf Balmer, lesen Sie wie gewohnt bei uns in der Presse und in der kommenden Presse am Sonntag. Danke, dass Sie uns hier und heute zugehört haben. Machen Sie es gut und auf bald.